Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort Jesu aus Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jeder Mensch hat seine eigene Methode, seine Ferien zu gestalten. Das heißt, die meisten gestalten sie überhaupt nicht, lassen sie sich gestalten. Der eine rast gerne im 100-Kilometer-Tempo durch sämtliche Sehenswürdigkeiten Europas. Ich mache es gern so, dass ich tagelang auf stillen Bergpfaden schweigend wandere. Ist mal so gut, wenn ein Pastor tagelang überhaupt kein Wort redet. Ne? Ist für ihn und, glaube ich, für seine Gemeinde gut. Das ist so wundervoll, wie dann aller Lärm der Welt zurückbleibt. Merkwürdig ist nur, einen Lärm kann man nicht zurücklassen. Und das sind die eigenen Gedanken. Dass ihr das merkwürdig ist, wie die Unruhe unserer Gehirne und Herzen in die größte Einsamkeit mitgeht. Gedacht oft so, du bist ganz still war, dass einem die Gedanken umsummen und quälen wie ein Mückenschwarm. Und da mache ich dann gern so, dass ich mir ein Bibelwort nehme, das mir beim morgendlichen Bibellesen, ihr lest hoffentlich die Bibel morgens, ja? Dass beim morgendlichen Bibellesen wichtig wurde. Und dieses Wort, das nehme ich mir gleichsam vor. Und dann kreisen die unbewussten und bewussten Gedanken um dieses Wort. Nun haben sie einen Mittelpunkt gefunden. Man muss gleichsam den Gedanken etwas geben, das sich aufs Unbewusste drehen kann. Und so ging es nun mir mit diesem Wort, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Dem Wort vom Hirten, vom Schaf und vom Wolf. Ich habe heute Nacht vor 8 Tagen hatte eine Predigt gehört, einem kleinen Bergdorflein. Der Pfarrer hatte mit großem Ernst und großer Unbeholfenheit darüber gepredigt. Aber so, dass das Wort sich einfach mir eingeprägt hatte. Und nun ging es mit. Und dann geschah es auf einmal, verzeihen Sie, dass ich so persönlich anfange, dass dieses Wort und das so die bewussten und unbewussten Gedanken kreisten, auf einmal, es ist ein richtiger Schock, 3 ganz einfache und helle und schlichte Fragen an mich stellte. Es war so, dass ich mich auf einen Steinblock setzen musste und erstmal diesen 3 Fragen, selbstverständlich für einen Pastor eigentlich, selbstverständlich in Fragen für Pastor, diesen Fragen standhalten musste, sie beantworten musste. Diesen 3 Fragen, die aus diesem Bibelwort raussprangen. Und ich möchte diese 3 Fragen an Sie weitergeben. Und ich wünschte wohl, dass jeder im Herzen stille würde und so oder so Antwort gebe. Ich darf den Text nochmal lesen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht zu eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. 3 wichtige Fragen, die dieser Text stellt. Die erste Frage: Kennst du wirklich den guten Hirten? Und wir sind christliche Leute, sonst säßen wir nicht hier. Aber die Frage, die der Text stellt, ist auf einmal, kennst du wirklich den guten Hirten? Ich habe gedacht, Mensch, ich predige doch drüber. Das wird nicht gewahrt. Wilhelm Busch, Karl-Heinz, Peter oder wie du heißt, Marianne. Kennst du wirklich den guten Hirten? Sehen Sie, der Herr Jesus spricht hier von sich selbst. Nun ist das ja immer eine schlimme Sache, wenn einer von sich selbst spricht. Mir sagte vor einiger Zeit mal einer, wenn Sie von sich erzählen, da kann man nur 50% abziehen. Ich habe gedacht, 30, nicht 50, aber... Frau, Sie sehen, welch herzlicher Ton im Beiglaus herrscht, nicht? Meine Freunde, aber ich muss ehrlich sagen, wenn Sie von sich erzählen, ziehe ich auch 50% ab, nicht? Kurz, es ist eine fragwürdige Sache, wenn wir von uns erzählen. Wir sehen uns immer in günstigem Licht. Und nun spricht Jesus von sich selbst. Ist das nicht eine schwierige Sache? Meine Freunde, beim Sohn Gottes ist das was ganz, ganz anderes, als wenn wir über uns selbst sprechen. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er muss von sich sprechen, damit wir ihn kennen und an ihn glauben können. Was sagt denn Jesus von sich? Spricht er gut von sich oder schlecht? Spricht er hoch oder demütig von sich? Eigentlich merkwürdig schlecht. Er nennt sich Hirten. Das ist doch was Armseliges, was Geringes. Sehen Sie, wenn der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist großartig gesprochen und das gefällt mir. Aber wie demütig spricht er hier von sich, ich bin ein Hirte. Das ist was ganz Geringes. Und doch, meine Freunde, er spricht großartig von sich. Und ich möchte, ich könnte das deutlich machen, ich empfinde, wie schwer es für Sie wird, zuzuhören in diesem dumpfen Luft draußen und drinnen. Aber der Geist Gottes kann geben, dass es hier also, also wie in 1200 Meter Höhe ist oder so. Wie großartig spricht Jesus hier von sich, indem er sagt, alle sind Schafe, ich bin Hirte. Damit spricht er aus, dass er etwas ganz, ganz anderes ist als alle anderen Menschen. Alle anderen sind Schafe, er ist Hirte. Immerhin ist zwischen Hirten und Schafen ein prinzipieller Unterschied, nicht? Hat noch keiner einen Schaf und Hirten verwechselt. Und, lassen Sie mal das Schimpfwort jetzt beiseite. Komme ich gleich noch drauf. Da sagt Jesus, der was prinzipiell anderes ist. Sehen Sie, immer wieder reiht man den Herrn Jesus ein in die Reihe der großen Geister, der großen Religionsstifter, der großen Moralisten, der großen Philosophen. Nicht? Die Großen dieser Welt. Bibliothek der Großen, Plato, Sokrates, Jesus. So, ne? Meine Freunde, Jesus wird da heftig widersprechen und sagen, Moment mal, Plato und Sokrates und Laozi und Konfuzius und Nietzsche und alle, die also dieser Reihe nun genannt werden, gewöhnlich, Mohammed, sind Schafe, ich bin Hirte. Merkt ihr, wie hoch Jesus hier von sich spricht? Er ist doch ganz anders, der über allen steht. Und nun sagt Jesus mit dem einen Wörtchen, dass er nicht nur der Hirte sei, sondern der gute Hirte. Nicht ein guter Hirte, sondern der gute Hirte. Gibt keine anderen. Gibt keine anderen. Es stehen dauernd Leute auf in der Welt. Groß und sind die guten Hirten. Glaubt ihnen nicht. Er ist der einzige gute Hirte. Und nun macht der Herr Jesus das klar an einer Geschichte, die wahrscheinlich da so passiert ist. Da ist am hellen Tage ein Knecht im judäischen Bergland und passt auf die Herde auf, die friedlich grast, nicht? Vielleicht haben sie so Glocken, bim bam und so, nicht? Das ist eine friedliche Sache. Und auf einmal stürzt das irgendeiner Schlucht ein Wolf heraus. Ein ausgehungertes, blutrünstiges, schreckliches Tier. Der Hirte springt auf. Und dann rennt er, was er kann. Dann nimmt er die Beine und die Arme und läuft ab. Was er kann und denkt, ich bin doch nicht verrückt. Für den armseligen Lohn mein Leben aufs Spiel setzen. Und der Wolf kommt und er hascht und zerstreut dich an. Sagt Jesus, so ist ein Mietling. Und dann fährt er fort. Und so bin ich nicht. Und so bin ich nicht. Das heißt, bei mir darf der Wolf nicht die Herde verderben, höchstens den Hirten. Doch Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und im Augenblick stellt Jesus nun sein Kreuz vor uns. Ah, wie möchte ich es vor sie mahnen, diese angenagelten Hände, die Welt schufen. Dieses blutüberströmte, dürre und gekrönte Haupt. Der gute Hirte lässt ein Leben für die Schafe. Ist der Welt irgendwo etwas Größeres geschehen als dieses Kreuz Jesu? Da spricht Jesus, wo er spricht, von seinem Kreuzestod. Die ganze Bibel spricht vom Kreuz. Das ist also offenbar die Hauptsache im Christentum, das Kreuz. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und nun frage ich ihn noch einmal, kennen Sie den guten Hirten wirklich? Nicht vom Hören sagen. Jesus sagt im Vers hinterher, ich bin bekannt den meinen, der Welt ist er unbekannt. Ich bin bekannt den meinen. Kennen Sie Jesus so, dass er unauslöschliche Züge in Ihrem Herzen hinterlassen hat? Ich musste auf die Frage Antwort geben. Kennst du den guten Hirten wirklich? Ich möchte gern, dass Sie stille würden und sich Antwort geben. Kennen Sie ihn wirklich? Sehen Sie, es hat im vorigen Jahrhundert, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, eine merkwürdige Zeit gegeben in Europa. Wir nennen sie die Zeit der Aufklärung. Heute nennen wir Aufklärung, als wenn man kleine Kinder sagt, würde das kein Klapperstorch gibt. Also das war damals anders. Man hat die Zeit der Aufklärung oder Rationalismus. Ratio heißt Vernunft. Das war eine Zeit, in der man nur glauben wollte, was die Vernunft fassen kann. Und die Kirche passte sich der Zeit an. Das ist ja immer die Forderung der Meute gewesen. Kirche, du musst endlich mit der Zeit gehen. Schreien sie ja heute auch den ganzen Tag. Die Kirche kann nichts Blöderes tun als das. Die Kirche ging mit der Zeit. Die Vernunft wurde der Gott. An der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Und dann hatte die Kirche schließlich ihre Botschaft zusammengestoppelt auf drei Worte, die der Vernunft einleuchten. Die drei Worte hießen Gott, höheres Wesen gibt's, nicht? Das kann die Vernunft kapieren. Tugend, dass es gut ist, tugendhaft zu sein, das sieht die älteste Oma sogar ein. Und Unsterblichkeit, wie weiß ich nicht, dass ich ins All aufgehe oder, das ist egal, aber Unsterblichkeit. Gott, Tugend und Sterblichkeit, das können Sie auf alten Fahnen aus dem vorigen Jahrhundert gestickt sehen, nicht? Auf ganze Decken, Gott, Tugend und Sterblichkeit. Und vom guten Hirten sprach man nicht mehr. Man war religiös, kirchlich, alles Mögliche. Aber Jesus, den guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe, den kannte man nicht mehr. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass sehr viele sogenannte Christen im Grunde heute noch bis über die Ohren in der Aufklärung stecken. Nun fragen Sie doch mal so in Breden oder alten Essen, da sagen die Leute, natürlich, Kirche muss sein. Wir sind dafür, dass die Kirche für Religion sorgt, das sagt man für Gott, für Tugend sorgt, das heißt für Erziehung. Der Pastor Busch soll die Kinder zum Guten anhalten. Tugend, sehr wichtig. Und Unsterblichkeit, die Kirche soll für eine anständige Beerdigung sorgen. Einige trostreiche Worte sagen. Ich mache eine Wette, dass 80% der evangelischen Christen diese aufklärerische Religion haben. Wir sind für Religion, für Erziehung zum Guten. unschöne, anständige Beerdigung. Und den guten Hirten kennt man nicht. Es geht nicht an die Frage, ob du an Gott glaubst. Kennst du Jesus, den guten Hirten? Darum geht's. Es ist so wichtig, das ist nicht ein Hobby von mir. Im Worte Gottes steht, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Sonst niemand. Nicht wer religiös, wer kirchlich, wer gut ist. Sondern wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es hängt alles dran. Kennst du Jesus? Bitte gib Antwort auf die Frage. Und jetzt kommt die zweite Frage unseres Textes. Können Sie noch bei der drückenden Luft, oder finde ich das nur so, ich sehe das einzeln. Wir wollen dem Heiligen Geist viel zutrauen, richtig. Zweite Frage, die ich auf meinem Stein da oben im Gebirge beantworten musste und die ich Ihnen weitergeben möchte. Gehörst du dem guten Hirten? Gehörst du dem guten Hirten? Bitte gib Antwort mit Ja und Nein. Der Herr Jesus sagt hier im Text, der Mietling, des die Schafe nicht eigen sind. Da sagt er also, er, Jesus, der Heiland der Welt, hat eine Herde, die ihm zu eigen ist. Und da sprang die Frage mich an. Pastor Buschmann kann auf Kanzeln viel vom Reden. Bist du wirklich Eigentum dieses guten Hirten mit Leib und Seele? Meine Freunde, ich muss hier, um das deutlich zu machen, ein wenig weiter ausholen. Sehen Sie, es hat uns ja immer aufgeregt, dass die Bibel uns Schafe nennt. Ne? Schließlich dürfte ich dir nicht leisten, hier Fritz Kimmel, einfach sagen, du Schaf. Ne? Da würde selbst mein lieber, sanfter Freund Bild werden. Ne? Ich kann wirklich darauf eingehen, warum die Bibel uns Schafe nennt. Ich will nur sagen, dass die Bibel alle Leute Schafe nennt. Alle. Nicht bloß die Unterbelichteten, sondern auch die Intellektuellen. Pöpö, da schreien sie schon, die Schafe. Die Bibel unterscheidet nur zwischen verirrten Schafen und geretteten Schafen. Verirrten Schafen und solchen, die beim Hirten sind. Aber Schafe sind sie alle. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, die Zeit ist zu kurz, und zu sagen, wieso die Bibel dazu kommt, uns Schafe uns zu nennen. Und nun sagt die Bibel, alle Schafe, verirrte und gerettete, gehören Jesus. Sowieso. Denn durch ihn hat Gott die Welt geschaffen, also auch uns. Wir gehören ihm alle. Der größte Artist, Ulbricht und Chruschtschew und Wiese Eisenhower und der Straßenkehrer und Sie und ich. Wir gehören ihm, weil er uns geschaffen hat. Und er hat uns alle erkauft, also den teuren Kaufpreis seines Blutes am Kreuz bezahlte. Mit doppeltem Recht gehört alle Menschheit dem Herrn Jesus an. Wir gehören ihm an als dem Schöpfer und als dem Erlöser. Er kann mit Recht sagen, mir sie geben alle Gewalt. Aber nun hören Sie zu, sehen Sie, weil im Reiche Gottes völlige Freiwilligkeit herrscht. Das ist schön. Darum bin ich so gerne im Reich Gottes unter anderem. Das steht nicht, Paragraph 22, du, nie ein Schutzmann, nicht verboten. Reich Gottes, völlige Freiwilligkeit. Weil im Reich Gottes völlige Freiwilligkeit herrscht, darum will Jesus in seiner Herde nur Schafe, die ihm gehören wollen. Sie gehören ihm alle eigentlich. Aber seine Herde sind die, die ihm gehören wollen. Sehen Sie, da springt die Frage uns an. Will ich Jesus gehören? Und gehöre ich ihm? Die Bibel nennt die verirrten Schafe so. Jeglicher sah auf seinen Weg. Sehen Sie, wenn Sie Ihren eigenen Weg weiter trotten wollen, dürfen Sie. Und wer seinen Weg in die Hölle gehen will, darf. Lassen Sie von keinem Pastor hindern daran, Ihren eigenen Weg zu gehen. Sie dürfen in die Hölle gehen, wenn Sie wollen.
lassen sich von keiner Kirche hindern. Aber wem sein eigener Weg, und dazu braucht man nicht 90 zu werden, wem sein eigener Weg fragwürdig geworden ist, er sagt, das ist ja alles falsch, das ist ja alles leer. Und merkt, da ist der gute Hirte, der darf zu ihm kommen. Und er stößt niemand hinaus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Große, das Menschen hier in Essen zu Jesus kommen. Ich komme von Ferien zurück, bin eine halbe Stunde zu Hause, Schelz, kommt jemand. Der erste Besuch, ich sage, Sie wünschen, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Jesus mich gefunden hat. Ha, schön, der erste Besuch in Essen, nicht? Ich wollte Ihnen mitteilen, dass Jesus mich gefunden hat. Lieben Freunde, das ist das Herrliche, das unter uns geschieht. Was der Herr Jesus hier so ausdrückt, Sie hören meine Stimme und folgen mir. Aber nicht was verstehen, das ist ein Entschluss dahinter. Ich frage Sie, oder vielmehr der Text fragt Sie, dieses Bibelwort fragt Sie, wollen Sie? Und gehören Sie schon Jesus? Sehen Sie, der gute Hirte kennt uns gut. Er kennt auch alle unsere dunklen Sünden. Er kennt auch unser Herz, das sündigen möchte, das lügen möchte, das unrein sein möchte. Er weiß das alles schon und nimmt es sehr, sehr ernst. Und trotzdem sagt dieses Wort, lassen sich weder durch ihre Sünde, durch ihre Schuld, noch durch ihr böses Herz aufhalten, seiner Stimme zu folgen und sich ihm ganz und gar auszuliefern. Gehörst du Jesu, fragt dieser Text. Die Schafe sind mir eigen, darum lasse ich mein Leben für die Schafe. Gehörst du dazu? Ja oder nein? Das weiß man. Sehen Sie, die Bibel spricht an dieser Stelle so unheimlich klar. In der Apostelgeschichte zum Beispiel heißt es dauernd, und es wurden hinzugetan, die gläubig wurden an Herrn. Hinzugetan zu der Herde Jesu Christi. Die waren vorher nicht dabei, da waren sie dabei. Warum ist in unserer Kirche Sitte geworden, dass man an dieser Stelle ja nicht mehr klar spricht? Wenn ich unter ernsten Christen bin und sage, hörst du Jesus, sagen sie, das kann man nicht wissen. Ich muss es jeden Tag neu ergreifen oder so irgendwas. Merkwürdig, dass wir Menschen des technischen Zeitalters an dieser Stelle die Unklarheit lieben. Sehen Sie, in der Technik ist alles so klar. Ich dachte jetzt wieder bei meiner Autofahrerei. Nicht? Das ist also ein Auto, wunderbar schön, nicht meins, ein anderes. Wunderbar schön von dem Hotel, wo ich wohnte, ein wunderbar schöner Wagen. Nicht? Wunderbar schöner Wagen. Und Janne fährt er nicht. Der Kerl starrt und seine fährt nicht. Fährt nicht. Und da kann man sagen, es ist das schön und das Auto und der Lack da dran, alles ist schön. Der fährt nicht! Warum? Die Benzinleitung war nicht in Ordnung. Das ist eine ganz klare Sache. Und sehen Sie, so ist eine Technik. Da muss alles ganz klar sein. Da können wir es noch so schön und wenn die Benzinleitung nicht funktioniert, fährt eben nichts. Das muss klar sein. Warum sind wir in wichtigen geistlichen Dingen so verschwommen? Der Text fragt uns, gehörst du dem guten Hirten? Lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Sie sehen, das sind doch Frucht der Pläne, so lange predigt, aber ich will es kurz machen. Bist, die dritte Frage, kennst du Jesus? Gehörst du Jesus? Bist du geborgen beim guten Hirten? Dritte Frage, nicht? Bist du geborgen? Das sehen Sie, der Herr Jesus spricht in unserem Text vom Wolf. Der Wolf kommt und der hascht und zerstreut die Schafe. Da spricht er in merkwürdigem Bild von der Bedrohung des Menschen. Und darüber brauche ich jetzt keine große Predigt zu halten. Wer die letzten 14 Tage bewusst miterlebt hat, der weiß von der Bedrohung. Eine Zeitung schrieb, das Leben von Millionen Menschen hängt scheinbar ab von der guten oder schlechten Laune eines Mannes. Unheimlich, ne? Unheimlich. Die Bedrohung unseres Lebens. Ist sie nicht alle in den letzten 14 Tagen mal so ein Moment so gewesen, als wenn wir im Abgrund schweben? Aber lieben Freunde, wir Christen wissen noch von einer ganz anderen Bedrohung. Von ganz anderen Bedrohung. Ach, das sehe ich an meinen jungen Kerls. Die Macht der Verführung in einer Großstadt. In einem Lied von Eichendorff heißt es, von einem jungen Mann, dem sangen und logen die tausend Stimmen im Grund, ziehen ihn ab. Sind wir nicht alle sehr bedrohte Leute? Dass äußeres und noch viel mehr inneres Unheil heute uns treffen kann? Ich brauche nicht lange darüber zu reden. Jesus sagt, dass die Herde sehr bedroht ist. Nun, stellen Sie mir vor, 10.000 Schafe würden sich zusammentun und sagen, jetzt ist aus mit dem Wolf. Jetzt schließen wir einen Bund und wollen den Wolf überwinden. Glauben Sie, dass 10.000 Schafe einen Wolf überwinden können? Nein. Der Wolf kommt und erhascht und zerstreut sich. 10.000 Schafe wären mit dem Wolf nicht fertig. Das heißt, Jesus deckt hier unheimliche Dinge auf. Die Bedrohungen unseres Lebens sind so, dass wir nicht mit fertig werden. Es gibt einen Teufel und der möchte, dass ich in die Hölle komme und sie auch. Und wenn wir uns alle zusammenschließen und reden von Gott, Tugend und Sterblichkeit, dann lacht er. Und die äußeren Bedrohungen der Welt, also Bosheit der Menschen, der Gemeinheit und Machtgier, die Schafe sind wehrlos. 10.000 Schafe können ein Wolf nicht überwinden. Aber der Hirte kann es unter Einsatz des Lebens. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Deutlich kann Jesus gar nicht sagen, wie man überhaupt nur leben kann mit Jesus. Merkwürdig, wie ich gerade an dieser Stelle meine Überlegung war, fiel mir ein Bild ein, das ich sehr liebe, von dem Maler aus dem 16. Jahrhundert, Pieter Bruegel. Ein merkwürdiges Bild. Er hat es unterschrieben, der Sturz des Ikarus. Schade, dass ich nicht so technisch vollkommen bin, ehe man die Wand werfen kann, nicht so. Aber ich will es tun, Sie haben ja Fantasie. Der Sturz des Ikarus. Ikarus ist ein Mann der griechischen Sage, ich will es nur ganz kurz sagen, der fliegen wollte und sich Flügel zusammenklebte aus Wachs und mit den Flügeln flog. Er hob über alle Welt und dann kam er der Sonne zu nah und dann schmolz das Wachs, so sagt die griechische Sage, und dann stürzte er ins Meer und ertrank. Und wie malt das Pieter Bruegel? Wissen Sie, dieses Bild vom Ikarus, ja, ein wundervolles Bild der bedrohten Menschen. Ach, wir schweben hoch. Technik, Fortschritt. Oder geistlich vielleicht. Ach, was ist mein Herz erhoben. Und dann Absturz. Bedrohte Menschheit. Lieben Freunde, wie malt das Bruegel? Das Meer, eine lachende Landschaft. Und da sieht man bloß ganz klein, man muss richtig suchen. Ganz klein irgendwo gerade den versinkenden Ikarus. Guckt noch so ein Bein raus. Aber im Vordergrunde groß weidet ein Hirte seine Herde. Wundervoll, wie diese Male des Mittelalters predigen können. Der verlorene, bedrohte Mensch, für ihn gibt es keine Hilfe. Aber er weidet seine Schafe, was auch geschieht. Bist du dabei? Bist du geborgen? In den Katastrophen der Welt? In der Anfechtung, der Teufel geht nicht ran, für der Teufel will ich kriegen, mein Junge. Der Teufel will ich kriegen. Bist du geborgen bei Jesus? Nicht so ein Ikarus, der stürzt, sondern oder Christen sind Leute in völliger Erkenntnis, alle Problematik der Welt und ihre Abgründe singen wie Kinder, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebt, der mich kennt, singen Sie im Teufel ins Gesicht und bei meinem Namen nennt. Wir wollen beten. O Herr, unser Heiland, lass uns doch Licht bekommen, dass wir dich wirklich kennen. Gib uns ein Herz, das ernst macht und dir wirklich gehört. Und gib, dass wir in all der Unruhe dieser Welt und allen teuflischen Anfechtungen geborgene, fröhliche Kinder sind. Hilf uns dazu, Herr. Amen.